Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
Ja, das geht so schnell.
Wahnsinn, jetzt geht es so schnell. Und jetzt ist sie wieder weg.
Ja, jetzt ist sie wieder weg. Hallo Patrick.
Hallo, grüß dich.
Hast du eigentlich ein kulinarisches Thema dabei?
Du hast eins dabei.
Was?
Du bist heute eine Überraschung. Du bist heute eine Überraschungsbubble.
Ja.
Jedes Mal, wenn ich irgendwas frage, kommt da, lass dich überraschen. Ich habe dieses Amarena-Glas bei dir gesehen. Ich habe gesagt, was machst du heute mit Amarena-Kirschen in der Küche? Lass dich überraschen.
Ja, lass dich mal überraschen.
Ja, ich lass mich überraschen.
Ja.
Kommt heute
noch. Es wird magisch.
Echt?
Ja, es wird magisch.
Hast du ein Dessert vorbereitet?
Es wird magisch.
Das hast du noch nie gemacht.
Es wird magisch.
Gut.
Ne?
Ich freue mich.
Mach dich bereit.
Ich bin sowas von
bereit. Heute die magischste Folge bislang.
Ever.
Ja.
Okay. Gut. Hast du denn ein kulinarisches Thema?
Ein Intro? Nein.
Nein.
Wir sind
überladen mit Einladungen, ne? Also das ist tatsächlich so, wir müssten uns klonen. Geht leider nicht. Wir waren bei Ali Güngermisch in München, das dürfen wir verraten.
Ja, das haben wir ja auch schon bei Instagram veröffentlicht.
Genau.
Das wird doch in der nächsten Folge, sollen wir das auch schon verraten?
Das können wir auch
schon
verraten.
Da teasen wir,
ist ein Cliffhanger.
Ja.
Dann waren wir also dort und das war ganz zauberhaft.
Genau, das war eine tolle Reise wieder, die wir beide unternommen haben.
So, das war München. München ist ja immer mal wieder...
Und ja, wo du es gerade sagst.
Ja.
Ne?
Jetzt kommt München.
Nee, Ali Güngermisch und seine Küche, mediterran. Es gab letztens eine Umfrage, welche Küche denn am beliebtesten sei.
Mhm.
Was meinst du denn?
Ja, mediterran.
Ja, und
Levante.
Genau. Mhm. Ne? Libanon, Platz 1, tatsächlich. Ach. Ja, hätte ich nicht gedacht.
Nee, ich auch nicht. Ne? Welches Gericht fällt dir ein, wenn du an Libanon denkst?
Na, das ist die ganze Levante-Küche. Libanesische Küche gilt eigentlich als die beste Küche da unten.
Mhm.
Oder da oben oder da hinten, da vorne. Die haben gerade leider ein bisschen andere Probleme dort.
Ja.
Aber die Küche ist hervorragend. Da gibt es ein sehr gutes Buch, Libanesische Küche. Da gibt es ein hervorragendes Buch. Vielleicht bringe ich das mal als...
Ja, du musst das ja als Sammler, musst du dann wissen, was du an Büchern hast. Das ist ein Riesenfundus, aus dem du schöpfen kannst.
Riesig.
Ja, riesig.
Ja, und Platz 2 war auch überraschend.
Hm.
Was meinst du?
Italien?
Nein, eben nicht.
Guck.
Ne? Eben nicht, Vietnam.
Hm.
Ist auch komisch, oder?
Ja.
Vietnam auf Platz 2.
Aber das ist ja deine Küche eigentlich, du magst das
ja. Ja, ich mag vietnamesisch sehr. Und auf Platz 3 dann erst
Italien.
Italien, beziehungsweise... Genauer gesagt Sizilien, komischerweise.
Mhm.
Ich wüsste nicht, wenn ich in ein Lokal gehe, in ein italienisches, ob das jetzt sizilianisch ist oder nicht. Das sieht man auf den ersten Blick. Erschließt sich das einem nicht, ne?
Nein.
Nein, hier gibt es einen sehr guten, es gibt einen Sarden hier in Köln, wo ich ab und zu bin. Ja. Der ist sehr, sehr gut. Da weiß man irgendwie, weiß ich auch nicht, woher ich das weiß, aber dass das Sarden sind, aber... Egal.
Mhm.
Gut, sollen wir direkt
Was ist denn jetzt mit den Amarena-Kirschen?
Das wird magisch.
Oh Gott, ich bin so angefasst heute. Oh, das ist Wahnsinn.
Monika, bitte suche doch schon mal magische Geräusche raus.
Ja?
Ja.
Machst du noch mal eine Panna Cotta? Nein, das machst du nicht. Machst du nicht mehr, oder? Panna Cotta ist nicht mehr dein Thema, ne? Du bist ja mehr
lass
der Sammler.
Überraschen.
Bist ja mehr
lass
der Sammler. Also lass auch andere kochen.
Es wird magisch.
Magisch.
Es wird magisch.
Oh.
Ne?
Pass mal auf. Zusammen sind wir leidenschaftliche Hobbyköche.
Ja, das ist so.
Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler. Das haben wir jetzt gerade wieder verifiziert. Und der andere von uns ist der bessere Koch.
Was es noch zu verifizieren gelte.
Naja, wie heißt die Panna Cotta? Egal. Wir stellen euch in jeder Folge 2 Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle
heute
auch immer.
Heute werden es übrigens 3.
Ja.
Wir haben wieder einen Schnellkochbuch.
Eine Überraschung, genau. Mhm. Heute bei uns zu Gast?
Hans Gerlach.
So.
Ja, mehr dazu später.
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 So ist's.
Ne?
So. Apropos magisch.
Ja.
So. Nein, magisch ist das nicht, aber ich hätte ein Buch.
Ein Check 1?
Ich hätte ein Check 1. Wollen wir mal in Medias Gedöns Res gehen?
Genau.
So, dann machen wir das.
Check 1.
Nimm noch einen Schluck Wasser, das ist gut. Also. Check 1.
Lecker.
Lecker war's ja, ne? Mhm. Ja. Also, ich habe ein Buch dabei von Florian Schauren. Der arbeitete als Koch. Heute ist er gastronomischer Leiter im Kloster Arenberg bei Koblenz.
Okay.
Dort gibt er auch Kochkurse. Mhm. Und diese Kochkurse gehen so 3 Tage oder 4 Tage, wo man sich anmelden kann. Und klar, Kloster, ne, da macht man jetzt nicht nur Kochen, sondern man geht auch in sich. Ne?
Ist das so?
Ein Stück weit.
Ist das immer noch Klosterbetrieb, oder?
Ja,
okay.
Ist so.
Gut.
Und Nora Görg. Sie ist Psychotherapeutin und Dozentin bzw. Doktor der Psychologie mittlerweile.
Mhm.
Die beiden, ich habe es nicht herausfinden können, ob die ein Paar sind oder nicht. Das ist am Ende auch egal. 2019, ich erzähle erstmal die Geschichte,
ja,
dann komme ich zum
ja.
Buch. Ne? Das, ich mache so ein,
du hast den Titel spannend. Noch immer nicht verraten.
Nein, natürlich nicht. Okay. Pass auf, es wird magisch. Also 2019 kündigten die beiden ihre damaligen Jobs und fuhren mit einem Wohnmobil durch Südeuropa, den Kaukasus und Vorderasien.
Okay.
Dabei schauten sie in allerlei Kochtöpfe, auf den Basaren vorbei, bei den Marktfrauen und. Sie waren überhaupt nicht vorbereitet groß, hatten aber eine Route und das war hatten auch keine Route, also es war alles sehr spontan. Und so führte sie der Weg...
Ganz schön mutig, ne?
Absolut. Das ist, komme ich gleich zu.
Gut.
Und so führte sie der Weg also nach, jetzt muss ich das ablesen, Albanien, damit ich die ganzen Länder habe, Nordmazedonien, Bulgarien, über die Türkei, Rumänien, Moldau, die Ukraine, Georgien, Aserbaidschan, übrigens vor dem Krieg. Ukraine, nur das mal so am Nebenbei,
ja.
Aserbaidschan, Armenien und in den Iran. Auch das nicht so lustig eigentlich. Ne?
Ja, ja.
Sie waren vom Essen begeistert, von den Dingen, die sie dort gegessen haben, auf den Märkten und zu Hause angekommen, haben sie vieles nachgekocht, versucht nachzukochen und so entstand das Buch.
Die waren Safran, also nicht, die waren nicht, Entschuldigung.
Bitte?
Jetzt habe ich die Pointe
versaut.
Nein,
das ist okay. Es ist einfach dann nicht mehr so magisch. Ja. Aber komm.
War der Plan, denn das Buch zu schreiben vorneweg? Mhm. Oder, achso, die sind schon die Reise angetreten mit dem Plan, wir schreiben ein Kochbuch.
Safran, Sumach, Paprika. Sagt man denn nicht, das, sagt man Sumach oder Sumach?
Das weiß ich nicht.
Okay, ich kenne viele, die Sumach sagen anstatt Sumach.
Sollen wir das jetzt bei Vorwo ermitteln? Das wäre eigentlich dein Job gewesen,
das
aber das könnte
ja,
ich gerade
das
machen.
Wäre mein Job gewesen. Also. Als Reisetagebuch, Fotoband, übrigens die Fotos sind alle von Ihnen selber, ist dieses Kochbuch auch gestaltet. Das ist ein Reisetagebuch. Ne? Mhm. Keine einfache Reise, auch wegen den bürokratischen Hürden, die Sie überwinden mussten. Das beschreiben Sie auch, aber wie ich finde, bewundernswert. Es ist auch, bitte.
Kurze Pause.
Ja, kurze Pause. Sumach.
Das ist aber deutsch, deutsche Aussprache.
Mhm.
Ob das jetzt richtig ist,
naja.
Das wissen wir nicht, egal.
Ja,
gut.
Gut, so ist's.
Ja, egal.
Es ist auch nach der entsprechenden Reiseroute gegliedert. Also es ist jetzt nicht Vorspeise, Hauptspeise, sondern es ist nach der Reise gegliedert. Es geht los mit einem Reisebericht immer, also wo sie gerade sind oder was sie gemacht haben, was die beiden erlebt haben. Ein paar Tipps und dann kommen die Rezepte aus dem entsprechenden Land. Los geht es denn auch mit Griechenland. Komm gleich zur Sache. Zucchini, Tomatenpuffer mit Paprika-Dip, solche Sachen.
Mhm.
Oder überbackene Mini-Artischocken, die habe ich gemacht, mit Schnittlauch-Ei-Dip. Das war sehr lecker. Noch 2 Rezepte und die Reise geht weiter. Also das ist genau so ist das. Also es ist,
ist das vegetarisch?
Ja.
Ah,
ja, ja.
Okay.
Es ist vegetarisch, bis auf, Moment, nicht ganz. Es gibt ein paar Fischrezepte, aber es ist hauptsächlich, also mehr vegetarisch. Genau. Dann geht es weiter nach Albanien, wo sie dann auch auf Ziegen treffen. Da gibt es dann geschmorte Spitzpaprika in Schmandsoße oder salzige Schmarren mit Schafskäse. Sind immer, das muss man wissen, sind immer nur so 3 Rezepte pro Land oder manchmal 4.
Und dann geht's
ganz
schon
kurz
weiter.
Und dann geht es auch schon weiter. Aber immer der entsprechende Reisebericht dazu, was sie da gemacht haben und so weiter und so fort. In Nordmazedonien gab es dann überbackene weiße Bohnen, die habe ich auch gemacht. Oder herzhaftes Paprikagelee.
Wie war es denn?
Lecker.
Ja?
Lecker.
Gut.
Absolut. Das ist alles lecker.
Gut.
Lecker. Es ist vor allen Dingen auch nicht schwierig. Es ist eine einfache Küche. Aber
gut.
Dazu kann ich
die, okay.
Hm? Ne, was, wie?
Was? Zutaten bekommt man hier?
Ja. Ja, ja.
Gut.
Ja. Das, also Sumach, Safran.
Ja, ja,
das ist jetzt
das
nicht, da ist jetzt nichts dabei, was man nicht im örtlichen Supermarkt bekommen würde. Wo war ich? Ach so, ja. In Nordmazedonien überbackene weiße Bohnen oder Paprikagelee, habe ich gesagt. Geröstetes süßes Maisbrot, auch sehr lecker. In Bulgarien dann eine kalte Gurkensuppe oder ein Salat mit Schafskäse. Und Überraschungen gibt es auch in diesem Buch, also auf der Reise, kulinarisch. Mhm. Nudeln mit Hackfleischsoße in der Türkei fand ich dann so,
okay. Eine Bollo?
Eine Bollo, ja. Fischsuppe aus Flussfischen, das hatte ich auch noch nicht gesehen. Also ich habe mir immer gedacht,
aus welchem Land?
Das ist Rumänien.
Okay.
Habe ich, also Rumänien hat ja durchaus Wasser, Flüsse? Aber auch Flüsse, ja, aber auch und ich habe nicht gewusst oder habe das noch nicht gehört, dass man aus Flussfischen auch eine Fischsuppe macht. Das war mir, dessen war ich mir nicht bewusst. Ich habe mir gedacht, das ist so eine Meergeschichte, ne? So Bouillabaisse, Südfrankreich und so weiter und so fort. Aber das war
neu. Ich habe mir noch keine Gedanken drüber gemacht.
Nee, mit Brennnessel sind da drin. Dann gibt es ein Pflaumen-Tomaten-Ketchup in Moldau.
Okay.
Fand ich auch überraschend. Oder eine Karottenkonfitüre aus dem Iran. Auch das, okay. Ja.
Gut.
Es sind nur... was heißt nur? Das ist ja auch ein Reisebuch. Also es sind 43, also etwas mehr als 40, 43 Rezepte, habe ich gezählt. Der Verlag spricht von 40, aber es sind ein paar kleine
Unterrezepte
noch und Unterrezepte noch drin. Es ist, wie ich sagte, ja größtenteils vegetarisch und am Ende auch sehr einfach. Man könnte fast meinen, es ist oft so eine Art Straßenküche, Imbissbudenküche oder Wegesrandküche und das ist es auch bei den meisten Rezepten. Das steht in den Rezepten dann auch drin. Gerade bei den überbackenen weißen Bohnen, die ich gemacht habe, schreiben sie im Gericht oder im Rezept, dass dieses Gericht eigentlich in so kleine Töpfchen gereicht wird. Mhm. Das Bild dazu im Buch ist eine große Auflaufform.
Okay.
Das macht natürlich zu Hause, wenn man kocht, auch mehr Sinn, als wenn ich jetzt in kleine Töpfchen mache. Aber so sieht man, dass das eine authentische Reise war, die die da gemacht haben. Und dass das eine Straßenküche oder sowas ist.
Wobei, ich habe letztens auch gehört, also den Begriff Street Food, den gibt es eigentlich da, wo man meint, da kommt es her, das gibt es da gar nicht. Weil es einfach so normal ist. Es ist einfach Essen.
Ja. Ne?
Und dass wir das Street Food nennen, das gibt es in den Ländern gar nicht, weil es einfach selbstverständlich ist.
Ja. Also das Buch ist schon sehr, sehr authentisch. Also das ist schon sehr, die haben auch da nichts dazu gedichtet oder bei den Rezepten irgendwie was mehr gemacht. Das ist schon sehr authentisch, ohne viel Schnickschnack oder auf den Punkt. Sie spiegeln die Rezepte wieder, die allesamt auch sehr, sehr, sehr gut beschrieben sind, wie ich finde. Und auch den Kochanfänger jetzt nicht vor große Herausforderungen stellt. Das kann man alles machen. Das Buch lebt aber von den Geschichten, die die beiden auf der Reise erlebt haben und dann nacherzählen. Natürlich auch in wunderschönen Bildern, wo sie auch zu sehen sind und so weiter und so fort. Und es war keine einfache Reise.
Ja, das glaube ich.
Also das muss man schon, da sind so ein paar Sachen, wo du sagst, alleine so gegen Ende Armenien, Iran, da haben sie auch die Warnungen des deutschen Außenministeriums ignoriert, ne, wurden beschimpft, mussten zum Teil flüchten und. Also es ist eine spannende Geschichte, das zu lesen und dann daraus seine Schlüsse wie auch immer zu ziehen. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch für diese, von Karpaten bis zum Kaspischen Meer. Mhm. Wen das interessiert, für den ist dieses Buch gemacht.
Gut.
Und das macht Spaß. Also es macht wirklich Spaß, mit denen auf die Reise zu gehen. Und der Verlag schreibt ja auch, wer also mal von der georgischen Teigtasche bis zur iranischen Nudelsuppe reisen will. Der hat hier was Passendes Kulinarisches gefunden.
Wer ist denn der Verlag eigentlich?
Der Verlag ist der Stiebner Verlag.
Ach, der Stiebner Verlag. Mhm. Gut.
So, jetzt möchtest du noch wissen, das Buch kostet, also es hat 186 Seiten. Mhm. Es heißt Safran, Sumak, Paprika, Rezepte und Reisegeschichten von den Karpaten bis zum Kaspischen Meer. Im Stiebner Verlag kostet 28 Euro.
Okay.
Und das ist okay. Also das ist wirklich nett.
Gut.
Wir geben Kochpots.
So ist's.
Und ich gebe diesem Buch 7 Kochpots. Okay,
sehr gut.
Genau.
Also wir vergeben für die Leute, die uns zum ersten Mal hören sollten jetzt, wir vergeben maximal 10, minimal 0.
Richtig, das wäre dann schon ein sehr gut, ne?
Ja.
Ja.
Gut.
Gut.
Der Schnellkochpott.
Ich habe dabei als Schnellkochpott.
Ja. Ach.
Ja.
Ach ja, gut, ja.
Ja, ich habe einen Schnellkochpott dabei.
Magisch.
Einen magischen Schnellkochpott. Mhm. wo wir es gerade auch hatten, diesmal jetzt Italien und zwar sizilianisch ein bisschen, ein Stück weit. Kochen auf Umwegen von Simona Ippolito. Die wohnt in Geislingen in Schwaben. Die Familie stammt aus Sizilien. Sie ist von Kindertagen an begeisterte Hobbyköchin, betreibt natürlich einen Foodblog auf Instagram, der heißt Foodistica. Mhm. 158 Seiten, 18 Euro gebunden, 12,90 Euro als Taschenbuch. Und das bisschen das Besondere ist, das hat sie alles selber über Amazon gedruckt und herausgebracht. Mhm. Es gibt also keinen Verlag, somit ist das leider auch nur bei Amazon erhältlich. Mhm. 60 Rezepte, in der Hauptsache italienisch, sizilianisch, aber auch ihre schwäbische Heimat ist vertreten. Mhm. Die Rezepte sind alle auch für Küchenneulinge gut zu machen, bieten dann aber doch einige Dinge, die so nicht überall in Kochbüchern stehen. Zum Beispiel das Kochen mit Pistaziencreme, ist auf Sizilien auch ein großes Thema, Pistazien.
Ich liebe ja Pistaziencreme. Mhm. Ne?
Habe ich gestern gemacht. Ich habe Pasta mit Pistaziencreme und knusprigen Garnelen.
Ist das so wie, wenn ich fragen darf, weil ich das Rezept ja jetzt nicht kenne, ist das so wie Pistazienpesto oder ist das?
Nee, das ist tatsächlich. Sie benutzt nur die reine Pistaziencreme ohne jedwede Zusätze. Das gibt's ganz oft gesüßt, aber man muss ein bisschen gucken, dass man die ungesüßte bekommt. Ja. Die gesüßte ist so ein bisschen wie, die ist so ein bisschen Nutella-mäßig. Ne?
Das ist richtig. Mhm. Kenne ich aus Südtirol. Genau. Sensationell morgens.
Genau.
Ist natürlich auch eine Fettbämme dann, ne?
Ja, aber das ist egal. Mit Kalorien, da kann man nichts tun. Ja, ja, ja.
Wo gibt's denn? Es gibt tatsächlich Pistaziencreme ohne Zucker?
Ja, gibt's.
Verrückt.
Ja. Kann ich dir gleich zum Testen geben?
Ja.
Ja.
Super.
Na?
Das wird magisch.
Ja, das auch das.
Kommt das gleich magisch nach den Amarena-Kirschen?
Vielleicht, mal schauen.
Ich liebe es. Ich liebe es jetzt
mal
schon.
Mal schauen, mal schauen. Mhm. So. Ich war gerade hier, Dinge, die so vielleicht dem einen oder anderen neu sind. Das war zum einen die Pistaziencreme. Auch die Verwendung von Kürbiskernmehl. Sie macht da zum Beispiel Spätzle draus. Mhm. Mit einem kleinen Anteil Kürbiskernmehl. Fand ich auch spannend. Oder sie macht ein Schichtdessert mit schwäbischen Wibbele. Das ist so ein, du kennst das bestimmt.
Ja. Ne?
Genau, ein Gebäck von dort. Mhm. Das sind sehr amüsante Texte.
Also Wibbele.
Wibbele heißt das? Entschuldigung.
Nicht Wibbele. Okay.
Wibbele. Wibbele. Wibbele.
Ja, das muss ich noch lernen. Da muss man hinten den Unterkiefer aushängen, dann kann ich gerade so schwitzen, wie die da schwitzen.
Okay, so. Gut. Ja. Also sehr amüsante Texte sind das.
Ist das übergriffig, wenn man so spricht? Nein, ne? Es ist okay. Einfach nur okay.
Das nicht, dass ich mich, ist auch nicht viel besser. Ja,
ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich mich in irgendwelche Nesten setze. Nee, nee,
das ist aber sehr übergriffig.
Nein.
Okay.
Sehr amüsante Texte sind das. Die sind teilweise ziemlich explizit. Zum Beispiel ihre Assoziationen zu weißem Spargel oder die Herkunft der männlichen Vornamen ihrer Marmeladen oder die Wirkung von Paprika auf ihre Verdauung.
Oh.
Das ist jetzt für eine junge Frau vielleicht auf den ersten Blick noch etwas ungewohnt. Bei einem jungen Typen à la Anthony Bourdain fände man es super cool.
Mhm.
Dass ich das überhaupt bemerkenswert finde, zeigt ja, dass ich vielleicht auch noch nicht so ganz im neuen Jahrtausend angekommen bin. Aber ich glaube, ich bin damit nicht ganz alleine. Und ich reflektiere mich.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Ja, Also, kulinarische Abenteuerin mit ihrem respektablen ersten Buch, wie ich finde, und hoffentlich nicht ihr letztes.
Mhm.
Wenn ich ja Verlag wäre, würde ich ja, wenn nicht schon längst geschehen, würde ich mich ja mit Simona Ippolito mal beschäftigen.
Ja.
Als Kochbuchsuchender natürlich auch und sowieso. Ich hatte großen Spaß an diesem Buch.
Mhm.
Das war's.
Gaumensex zum Nachkochen steht da.
Ja, siehst du?
Mhm. Das finde ich auch mutig, ne?
Ja, das ist, wie gesagt, es ist, ist halt selbst verlegt und dann schreibt man
da
so.
Da kann man ja machen, was
da
man
kann. Da kann man mal einen raushauen.
Das ist richtig.
Genau, das tut sie auch, aber alles sehr charmant und sehr.
Wo ist jetzt die Pistaziencreme?
Na, das kommt. Willst du die jetzt probieren?
Ich hätte die jetzt probieren.
Ja, Moment, dann kurz einen Moment. Ja, Moment. Danach. Kriegst du
dich
aber nicht mehr den Mund nicht mehr auseinander.
Geil.
Hier einmal Pistaziencreme. Viel Spaß damit.
Ach, die kenne ich doch, die Packung. Also dieses Glas kenne ich doch. Ach, das ist doch hier aus Berlin, diese Firma, ne?
Mag sein.
Ja. Also das ist 100% Pistazie, ne?
Ja. Gut. Nichts sonst.
Ui, das ist aber dunkel.
Ja, enjoy.
Okay. Enjoy.
So, gut. Jetzt erleben Sie gleich, wie ein professioneller Sprecher den Mund nicht mehr auseinanderbekommt.
Echt, wieso? Weil, was ist damit? Oh, das ist aber geil. Ich finde, Erdnusscreme ist schlimmer.
Ja.
Also Erdnusscreme bremst mehr als Pistaziencreme.
Ja.
Stimmt, da ist jetzt... sind die geröstet? Wahrscheinlich schon, ne?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Ja. Ja. Pistazien muss aus gerösteten und geschälten Pistazienkernen.
Ja, die Schalen sind ja auch unattraktiv.
Das ist richtig. Aber das kann auch nicht günstig sein, so ein Mousse, ne?
Nein.
Nein. Gut, aber du, das ist ja bei dir...
Trifft ja keinen Arm.
Also so sieht's aus. Das wollte ich doch gerade sagen. Nee, lecker.
Gut.
Lecker. Soll ich leer machen, oder?
Du kannst auch mitnehmen, doof.
Echt, nimm's mit?
Ja, wenn du bedürftig bist.
Bedürftig. Wenn du bedürftig bist. Das sieht so lecker aus. Ah. Hast du dich so... Komm, check 2.
Check 2. Check 2. So.
Check 2.
Warte.
Ja, warte, warte.
Oh, ist das lecker.
Ja, das als Pasta, ne? Also unter Pasta heben einfach. Mit Nudelwasser anrühren, ein bisschen warm werden lassen, Pasta drunter. Das geht.
Ja, aber dann mit Salz, Chili und was macht
das? Nix. Also sie macht das tatsächlich nur mit der Creme, mit dem Nudelwasser verrühren. Und dazu kommen dann frittierte Garnelen in Panko und Pistazienbrösel, panierte Garnelen.
Okay.
Das geht gut.
Das ist gut. Ja. Geil.
Ja.
Das muss ich machen.
Ja.
Also das ist ja ein sensationelles Rezept. Ja. Guck mal, so lecker kann ein Koch-Schnellpott sein, ne?
Ja, genau. Mhm. Hier, 250 Gramm Spaghetti, 50 Gramm Pistazienmus, 6 Garnelen, ein Ei, etwas Mehl.
Ei?
Wofür zum Panieren.
Ach so, Panieren. Ja,
3 Esslöffel Panko-Paniermehl, auch zum Panieren. 3 Esslöffel gehackte Pistazien, auch zum Panieren. Rapsöl zum Frittieren, Salz und Pfeffer, fertig.
Guck. Ne? Das ist ja easy peasy.
Ja, das Mousse einfach nur anrühren, ein bisschen mit Nudelwasser und dann die Garnelen panieren, frittieren. Fertig.
Fertig.
Ist die Laube.
So.
Ist mal was anderes.
Absolut. Sensationell. Ich bin jetzt dann wirklich, also...
Bist du addicted?
Bin ich.
Okay.
Ich esse ja wahnsinnig gerne auch Erdnusscreme. Ne?
Ja. Ja, ist alles lecker.
Da gibt es auch eine Erdnusscreme ohne Zucker. Also ohne, nur die pürierten Dinge. Und das ist tatsächlich so, dass du den Mund erstmal nicht auf. Das Erdnuss bremst.
Ja. Bremst. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Komm, jetzt.
So, wir hatten ja schon Check 2.
Hatten wir, ja.
Genau. Ein neues Buch von Hans Gerlach.
So.
Falls ihr den nicht kennen solltet, liebe Zuhörer, Gerlach hat ein Foto- und Textstudio für Kulinarik in München. Food- und Textstudios heißt das.
Mhm. Ja? Du hast jetzt gerade nicht gegendert, ne? Also nur mal so.
Ja, und?
Ja, sag nur. Ja, also ich gender ja auch nicht, aber
ich versuche immer, dass alle
Zuhörer und ZuhörerInnen, musst du dann
sagen. Nein, ZuhörerInnen.
Ja,
man sagt ja entweder ZuhörerInnen oder man sagt Zuhörer und ZuhörerInnen.
Genau.
Ja.
Ja, du hast aber eben nur Zuhörer gesagt. Deswegen.
Ja. Ja. Ich muss gerade meine Brille zurechtschieben.
Was ist das für ein Finger, den ich da gerade sehe? Ah, gut. Alles gut. Weiter bitte.
So, der ist aber vor allen Dingen bekannt wahrscheinlich als seit Jahren als Rezeptkolumnist beim SZ-Magazin. Aus dieser Kolumne, probier doch mal, heißt die, hier jetzt das gleichnamige Buch.
Ja.
Die Rezepte stammen eben aus dieser, aus der Kolumne, plus 20 bisher unveröffentlichte. Der Riesenvorteil bei solchen Kolumnenbüchern ist ja, dass man sich vorher anschauen kann, ob einem der Stil gefällt. Weiterer Vorteil für mich, dass, zumindest für mich, ne, dass eine solche Kolumne meist neben den Rezepten lesenswerte Texte zu bieten hat. Das hat man ja schon auch so ein bisschen beim Basti Maas damals mit diesem Kochen ohne Kohle von der Spiegelkolumne. Das ist immer schön zu lesen, wenn so Leute eine gute Schreibe haben und was zu sagen haben. So jetzt auch hier. Durchweg unterhaltsam und fachlich fundierte Texte. Der Hans Gerlach ist ja ausgebildeter Koch und hat als solcher tatsächlich europaweit in 2- und 3 Sterne-Restaurants gearbeitet, versteht also sein Kochhandwerk. Aber erstmal blättern. Ja. Willst du es eigentlich mal haben?
Ja, ich kenne es, ich blätter trotzdem.
Ja. Lindgrüner Leineneinband, Leseband, schönes Papier und ganz tolle Fotos von Hans Gerlach selbst, zusammen mit seinem bewährten Team Evelina Bialoczewska und dem Foodstylisten Nils Lichtenberg, die beide auch in seiner Agentur unter anderem tätig sind. Die Fotos sind alle so ein bisschen stylisch, blass, entsättigt. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, Fotos zu beschreiben. Ne? Mir fehlt das Vokabular.
Ja.
Aber eine sehr moderne Bildsprache, teilweise sehr nahe Bildausschnitte, sodass man nur einen Teil vom Teller sieht. Also, die Grafiken, die Kapitel trennen, sind auch sehr modern. Alles so extrem stilisiert, zweidimensional und bunt. Bisschen so wie die Google-Grafik, die man so kennt. Die Struktur von dem ganzen Buch, das ist so ein bisschen buntes Durcheinander. Da ist mal eine Doppelseite Rezept mit nur einem kleinen Foto, mal eine Doppelseite nur Text und Rezept, dann eine Doppelseite mit ganzseitigen Fotos und so weiter. Also das gibt es keine kleine, klare Struktur. Das ist alles so ein bisschen wild. Aber es ist natürlich immer Kolumnentext, Zutaten, Zubereitung. Mhm. Auch Rezepttitel, der ist in Rot und die Kolumne und die Zutaten und die Zubereitung jeweils ein bisschen andere Typografie. Das wirkt mitunter ein bisschen wild und aufgeregt, aber sehr modern. Vielleicht könnte man sagen, ein bisschen modisch. Solche Bücher kommen einem manchmal nach einigen Jahren so ein bisschen merkwürdig veraltet vor. Im Hier und Jetzt ist das aber ganz wunderbar gestaltet. Mhm. Geht dir das manchmal auch so? So extrem stylische Bücher, wenn die dann so
die werden schnell alt, ja.
Die, wenn man nach ein paar Jahren aus dem Regal zieht, das ist ja nicht schlimm, aber dann im Gegensatz zu. Wir haben uns gerade über ein Buch unterhalten, das von 1999 ist. Mhm. Wenn man sich das durchblättert, das könnte auch noch so heute erschienen sein. Ne? Mhm. Ja, gut. Aber wie gesagt, es ist schon sehr stylisch hier. Das probier doch mal.
Ja.
Und es kommt ja auf die Rezepte an. Es geht ja um den Inhalt. Ach so, nee, eins gibt's noch.
Ja.
Es gibt zu jedem Rezept einen QR-Code.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Wo
da gibt's einen Link auf so einen Stopptrick, beziehungsweise Step-by-Step-Film heißt das. Mhm. So von oben auf den Kameratisch und dann ergibt sich da das Rezept. Das ist auch stylisch und modern, hat für mich aber leider wenig Aussagekraft bezüglich der Zubereitung. Ich kann mit denen nicht so viel anfangen.
Der ist aber auch nicht bei jedem Rezept.
Ne? Ja, ich glaube schon.
Nee.
Hast du eins gefunden ohne?
Ja, bei viele. Spaghetti a Limone, eingelegte grüne Mandeln, das ist alles ohne.
Okay.
Also es gibt nicht überall eins.
Okay, Entschuldigung.
Und auch bei Spaghetti mit Tomatensauce, gut, das ist jetzt...
Ja, da ist ja das Besondere, komme ich gleich zu, bei der Tomatensauce, da geht es ihm darum, die einzukochen. Da geht es ums Einkochen.
Okay. Ja.
Kommen wir zu den Rezepten. Achso, übrigens, wer das interessiert, der kann auf der Online-Version vom SZ-Magazin kann einfach draufgehen und sich die Filme anschauen. Mhm. So, das ist kein Problem. Da gibt es auch die Links dazu. Also jetzt aber endgültig die Rezepte.
Ja.
Erstmal gibt es die Kapitel Basics, Vorspeisen, Pasta, Fleisch, Gemüse und Süßes. Und obwohl es das Kapitel Fleisch gibt, ist Gerlach eine Gemüseküche wichtig, beziehungsweise wie er sagt, Planetary Health spiele immer eine Rolle, wenn man isst. Die Welt des Gemüses sei deshalb der Ausgangspunkt für den größten Teil seiner Rezepte.
Aha.
Ja.
Gut.
Was ich noch ganz schön fand, was er auch sagt, ist, also es soll als Genuss ermöglichen, Genuss mit allen Sinnen, mit den Fingern sehen, mit den Ohren kochen und mit der Nase würzen. Fand ich ganz gut. Mhm. Ich habe letztens mit den Fingern sehen, man hat zum Beispiel Teig anfassen oder mit den Ohren kochen, ob als etwas richtig brutzelt. Ich habe jetzt zum Beispiel vorgestern wieder so eine Hühnertagine gemacht, ne, um die statt die hochzuheben und den ganzen Dampf rauszulassen, hörst halt dran, wie stark die brutzelt. Dann weißt du ziemlich genau, ob das okay ist oder nicht, die Temperatur. Mhm. Oder halt mit der Nase würzen, ne, ist klar. Riechen.
Ja.
So wichtig.
Das ist, ja. Mhm.
So, und in seinen Rezepten gibt es in der Tat viel Neues zu probieren. Zum Beispiel Kimchi aus Melonschalen. Ist jetzt relativ oft zitiert worden im Zuge des Buches. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, warte noch auf die Melonenzeit. Ist aber, glaube ich, ganz spaßig und soll laut ihm ja hervorragend schmecken. Er sagt ja auch, er ist ja sowas wie Pesto aus Radieschenblättern lehnt er komplett ab, sagt er auch gleich im Interview, weil das macht für ihn ergibt keinen Sinn, weil mit Olivenöl und Parmesan schmeckt alles gut und das macht keinen Sinn, aber die Melonschalen sollen sehr gut schmecken. Hm. Du bist noch nicht so richtig begeistert, ne?
Also ja, ich finde die Aussage halt mit Parmesan und Dings schmeckt alles irgendwie, ja, klar. Aber ich finde so, wenn ich gerade so einen frischen Bund Karotten gekauft habe und ich habe da Karottengrün, finde ich das immer schade, das wegzuschmeißen. Bei Radieschengrün, wenn das gutes Grün ist, also auch vom Markt oder so, wenn das ist super frisch, dann mache ich daraus gerne mal eine Suppe.
Okay.
So, ich schmeiß das nicht weg.
Gut, er mag es nicht.
Ja, das ist ja auch völlig okay.
Ja, das ist
völlig. Also es gibt so viel, du magst ja auch vieles nicht.
Ja.
Du bist ja auch nur einmal im Jahr Oktopus.
Ja, das stimmt.
So, ja. Ja, das ist doch okay. Ja. Kann doch jeder machen, wie er will. Jeder Jack, weißt du?
Ja, jeder Jack ist anders. Ne?
Ist so.
So, miso Spaghetti mit Butter und Queller und schwarzem Sesam gibt's. Mhm. Inspiriert durch ein Rezept von unserem Freund Stefan Paul. Das knallt so sehr, das Rezept, dass man sich fragt, wieso da noch kein anderer früher drauf gekommen ist. Das ist echt lecker, ist ein gutes Rezept, macht Spaß und ist super schnell. Mhm. Spaghetti Pestonara hat er auch gemacht. Das sind Pinienkerne, also hatte er erfunden. Pinienkerne, Basilikum oder Estragon und Parmesan wie beim Pesto. 4 Eier wie bei einer Carbonara machen das Ganze schön cremig. Das schmeckt einfach wie ein alter italienischer Klassiker. Mhm. Und mir eigentlich besser als Pesto Genovese. Top Rezept, wird ein Klassiker bei mir. Super. Krebs aus Kichererbsenmehl gibt's oder Schwarzbrotknödel mit einer Veggie-Bratensoße. Die habe ich auch gemacht. Die Bratensoße ist echt schnell gemacht. Und einer klassischen steht die Umami-mäßige nichts nach. Super.
Mhm. Ist gut. Was ist damit mit der Soße?
Naja, du kochst wirklich Gemüse, ne? Suppengemüse, Sojasauce natürlich.
Ach, da habe ich es doch. Guck mal, genau. Da steht Bratensoße. Zwiebel, Knoblauch, Wurzelgemüse, Olivenöl, passierte Tomaten.
Mhm. Genau.
Okay, Sojasauce, Gemüsebrühe.
Und jetzt kommt die Magie.
Ach, wo ist die? Wo?
Wo ist die Magie? Jetzt, Monika, bitte magisch.
Jetzt kommt Magie. Pass auf. Magic. Okay. Also ich habe noch meinen Pistazienlöffel.
Ach so, den kannst du.
Das ist schön. Was haben wir denn jetzt hier? Was
so,
ist das? Das sieht toll aus.
Ja, mal probieren.
Ja. Das ist also in einer kleinen weißen Schüssel und da sind endlich mal Amarena-Kirschen drauf. Mir läuft das Wasser. Pistazien, ich sehe Pistazien auch hier.
Mhm. Die hatte ich nur über.
Zitrone.
Mhm.
Da bist du aber Zitrone.
Zitrone.
Mhm.
Und?
Mhm. Das ist aber sehr Zitrone.
Ja.
Aber lecker.
Mhm.
Das ist sehr. Was ist eine Zitronencreme?
Ja. Mhm. Es ist vor allen Dingen, es ist die magische Zitronencreme.
Wieso ist das eine magische Zitronencreme?
Weil die tatsächlich.
Wir schmatzen jetzt hier rum. Also, weiß auch nicht, ob das so appetitlich ist.
Weil die tatsächlich diese Zitronencreme.
Ja.
Besteht nur aus 3 Zutaten.
Ach.
Aus Sahne, Zitrone und Zucker.
Mhm. Oh, wie verrückt.
Und es ist keine Bindung, sondern das bindet sich durch die Zitrone in der Sahne.
Mhm.
Das ist doch toll, oder?
Das ist toll.
Kein Agar-Agar, keine Gelatine, nichts.
Toll.
Gut, oder?
Mhm. Da darf ich dir einen kleinen Tipp geben.
Was denn?
Also von Koch zu Sammler.
Mhm.
Wenn du hier Matjes Hausfrauenart machst, nimmst ja auch Essig, also so ein Essigessenz in Sahne, stockt auch.
Ja.
So.
Ja.
Gleiches Prinzip.
Mhm.
Verstehst du?
Ja, verstehe ich.
Ja. Lecker.
Ist gut, oder?
Ist das ein Überbleibsel von gestern, wo du Gäste hattest? Oder hast du
Nein, das habe ich nur für diesen Podcast gemacht. Ja, tatsächlich.
Wow.
Die magische Zitronencreme.
Ja.
Also komplett ganz ohne Bindemittel. Quasi eine Panna Cotta. Ne?
Ja. In gut.
Es
ist sehr köstlich.
Ja, gebunden durch das Gerinn, durch
hast
die
Zitronensäure. Hast du auch sehr schön gemacht.
Laut Rezept sind da selbst eingelegte Kirschen dabei. Das habe ich jetzt drauf verzichtet.
Ja.
Das ist echt homogen und cremig. Ne?
Das ist es. Aber von den Kalorien her reicht mir das heute auch. Ne?
Ach, komm mal.
Ja, aber köstlich. Sehr köstlich.
Du isst da jetzt gerade...
Ja.
125 Gramm eingekochte Sahne.
Na guck.
Und ein bisschen Zucker.
Ja, ja.
Jetzt stell dich nicht so an.
Na, ich will mich sogar an. Oh, ist das lecker.
Ja, ist gut, ne? So, und das ist wirklich ein einfaches Dessert. Das kann jeder ganz einfach machen, schnell gemacht.
Also super. Wir heben diesen Podcast heute auf ein neues Level.
Siehst du mal.
Ich werde demnächst auch mal kochen, wenn du dann da bist.
Gut, magisch.
Magisch. Dann gibt es einfach mal so ein heißes Gericht. Weißt du?
Ja.
Und wir schlabbern das dann so weg, während wir reden.
Gut. So, weiter zu dem Buch. Es werden auch spannende Produkte vorgestellt.
Mhm.
Es gibt zum Beispiel ein Rezept für Miso. Wer das machen möchte, kann das tun. Oder eingelegte grüne Mandeln, worauf ich mich wirklich freue, das auszuprobieren, wenn ich denn dann mal grüne Mandeln bekomme.
Du fragtest mich.
Ja, du warst ja auf Mallorca.
Das ist ja, war ja erstmal Mandelblüte jetzt.
Okay.
So schnell wachsen die Dinger auch
ja,
nicht.
Ja, keine Ahnung. Ich habe das nicht so richtig im Blick, wann da die Mandeln fertig sind. Wenn du denen mal begegnest, gerne kaufen.
Mhm.
Gerne mal einen Pfund mitbringen.
Bring ich mit. Bin ja jetzt demnächst wieder da.
Gut.
Ja.
So, es gibt auch andere schöne neue Rezepte wie gratinierte Kohlrabi-Steaks mit Pfifferlingen oder Spaghetti Cacio e Pepe. Hier mal mit Schwarzkohl.
Mhm.
Auch eher bekanntes, du sagtest gerade, Tomatensauce. Es gibt auch Rinderrouladen, es gibt auch eine Bolognese oder ein Gulasch, was bei ihm jetzt auch wie die Tomatensauce, da geht es um das Einkochen in Gläsern, um das haltbar machen.
Hm. Macht das die Tomatensauce besser?
Nein, aber es geht darum, dass wenn Tomatenzeit ist, wenn du gerade kochst, dass du einfach für eine schnelle Küche für später einfach eingekochte Gläser hast. Ne?
Hm.
Ist doch nicht doof.
Nein.
Oder hier zum Beispiel auch ein Sommerblumenkohlgratin, den habe ich gemacht. Der war mir allerdings ein bisschen zu trocken. Ich würde da keinen Parmesan nutzen wollen. Der ist ja manchmal, wenn man damit überbackt, ist er so ein bisschen trocken. Da würde ich irgendwas Fettigeres nehmen wollen. War mir ein bisschen zu sauer, sprich also ein bisschen weniger Zitrone demnächst und ein bisschen längere Garzeit. Der Blumenkohl war noch ein bisschen knackig. Mhm. Und Blumenkohl ist für mich einer der Gemüse, die ich gerne weich esse.
Schau an.
Du nicht?
Es gibt verschiedene Blumenkohlgerichte, die ich esse und gerne esse. Ich mag den auch roh mariniert.
Ja, das ist auch lecker.
Das ist auch lecker. Ja, du hast doch gerade gesagt, du isst den gerne weich.
Nee, so die Röschen. Es gibt diese Blumenkohl-Bolognese, wenn er so ganz fein krümelig ist, dann ist das auch lecker, wenn er angebraten ist, nur so klar. Aber so als Röschen mag ich, finde ich den ganz, ganz lecker, wenn er weich ist.
Okay.
Es gibt ja auch so im Ganzen, ich glaube, polnische Art heißt das,
ja,
ne?
Mhm.
Das finde ich auch schön, wenn er weich ist.
Ja.
Ich mag ihn dann
weich. Ich mag ihn so nicht, so Matschepamp.
Gut.
Also das so Blumenkohl im Wasser mit, das ist, nein. Das ist wie bei.
Der ist ja dann im Ofen gebacken.
Arm, ne?
Ist ja dann im Ofen gebacken.
Ja.
Ofen gebacken.
Ja,
weich
ja.
im Ofen
ich hab
gebacken.
Ich habe verstanden. Du musst das nicht wiederholen, immer.
Ja, doch.
Ich hab's
kommst
nicht
auch in die Jahre.
Ja.
Ne?
Ja, du.
Ich versuche mal langsam und laut zu sprechen, damit du mitkommst auch.
Übrigens finde ich Brokkoli manchmal viel leckerer.
Gut.
Als Blumenkohl.
Gut. Haben wir das auch.
Mhm.
Dann also. Erschienen ist das Ganze im Brandstätter Verlag.
Ja.
208 Seiten, circa 70 Rezepte sind es für glatte 30 Euro.
Mhm.
Handgriffe, Tricks und Momente, die beim Kochen besondere Aufmerksamkeit erzeugen, sind ein essentieller Teil aller Texte und Rezepte, sagt Gerlach. Das stimmt auch.
Mhm.
Gut geschrieben, fundiert. Der bietet mal wirklich was Neues und Spannendes in einem sehr modern gestalteten Rahmen.
Mhm.
Unbedingt mal die Kolumne und oder das Buch anschauen.
Ja.
Wie gerade schon gesagt, wir vergeben Kochpötte.
So ist's.
Von 0 bis 10. Ich gebe diesem Buch 8 von 10 Kochpots.
Das ist ja auch schön, das Buch.
Ja. Und wie gesagt, ja, die Zitronencreme ist gut, ne?
Ja. Die hält noch etwas nach.
Mhm. Sehr zitronig.
Ja, vielleicht nehme ich noch einen Löffel Pistazienmus
hinterher.
Guck mal, ich habe ja jetzt hier die Wahl. Ne? Es steht ja jetzt hier alles rum.
Ja, bitte, bedien dich.
Wir haben uns doch unterhalten, ne?
Ja, haben wir uns. Mit Hans Gerlach haben wir uns unterhalten und da hören wir doch jetzt mal rein.
So.
Das Interview.
Erstmal herzlich willkommen bei unserem Podcast Kochbuchcheck.
Danke.
Schön, dass du der Einladung Folge geleistet hast.
Klar.
Da sind wir.
Ja.
Es geht um das Buch, dein neues Buch. Probier doch mal Lieblingsrezepte, Geschichten und Entdeckungen. Das ist zum größten Teil, besteht das aus der Kolumne von der Süddeutschen Zeitung, beziehungsweise vom Magazin der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Meine Frage, in deinem Buch, beziehungsweise in deiner Kolumne, gibt es ja sehr große Anzahl an, wie ich finde, innovativer Rezepte. So soll man zum Beispiel Melonenkerne salzen und mit dem Saft von denen dann mit Speck Fett verrühren für Melone mit Schinken oder Kimchi aus Melonenschale oder Brühe aus Erbsenschoten oder Pasta, Pesto, Nara, ein Mix aus Carbonara und Pesto und so weiter. Meine Frage jetzt, wie kommst du auf diese ganzen Ideen? Ist das so ein bisschen nach dem Motto des Buches einfach mal probieren oder ist das bei dir schon Erfahrung, Analyse, Nachdenken?
Also erstens ist es mein Schicksal, immer aus einem Kühlschrank zu kochen und mir zu überlegen, was mache ich jetzt aus den Dingen, die ich da finde. Insofern, manche Dinge kommen einfach daher, dass ich mir überlege, wie kann ich da was Tolles zaubern.
Also aus der Not geboren quasi.
Aus der Not geboren, aber andere Sachen, ist auch ein längerer Entwicklungsprozess Es gibt auch manchmal Dinge, wo ich einfach Inspiration aufnehme. Also zum Beispiel, da im Buch ist ein Rezept für Kimchi aus Melonenschalen. Mhm. Das hattest du ja gerade schon angesprochen. Das war die Anregung von einer Köchin, der ich auf einem Event begegnet bin. Und die hat es da gemacht. Das fand ich total super, weil so normale gepickelte Melonenschalen gibt es ja Rezepte, aber das ist dann immer irgendwie die Melonenschalen und dann ganz viel Zucker und Essig und Gewürze und so, dass man im Grunde sagen kann, egal was man damit macht, das, was man dazu tut, schmeckt schon so, dass es okay ist. Kein Upcycling, sondern das ist einfach irgendwie so ein bisschen verschleiert.
Okay.
Und oft denke ich mir irgendwas und dann probiere ich es einfach aus, bis es halt so ist, wie ich das gerne hätte.
Okay, da gibt es auch ein Zitat, was ich sehr schön finde, das dazu passt. Das weit verbreitete Pesto aus Radieschenblättern interessiert mich nicht, denn mit viel Olivenöl und Parmesan schmeckt alles gut, sogar Radieschenblättern. Schreibt im Buch.
Ja.
Das ist Resteverwertungsblabla.
Ja.
Wie unterscheidet man denn das Blabla von Relevanz jetzt als Hobbykoch?
Also ich finde bei den Radieschenblättern, da ist es einfach, ne, weil die Radieschenblätter schmecken nach nichts, Parmesan schmeckt nach viel. Insofern, da ist es klar, Radieschenblätter kosten auch nichts, Parmesan ist teuer, also da ist irgendwie ein Missverhältnis.
Okay. Ja.
Aber dabei ist ja trotzdem. Also es kann ja sein, dass es eine gute Idee gibt, wie man jetzt Radieschenblätter so verwandelt, dass sie dann toll schmecken. Mhm. Das kann ja durchaus sein. Aber ich glaube, dann muss es was sein, wo halt irgendwie ein eleganter Prozess dabei ist oder irgendjemand das schlau kocht.
Okay.
Ja. Oder irgendwann läuft Hans Gerlach einfach mit einem Bund Estragon durch die Gegend und macht ein Pesto draus. Das steht auch in der, wo ich gesagt habe, ach, das sind so Storys. Ist das alles echt? Oder sind das konstruierte Sachen? Also ich bin noch nie mit einem Bund Estragon durch die Stadt gelaufen plötzlich und habe nicht gewusst, was mache ich denn jetzt?
Also die Geschichten dazu sind halt Geschichten aus meinem Leben. Okay.
Also du bist tatsächlich, standst so. Du irgendwann da und hast einen Bund Estragon in der Hand gehabt?
Also da weiß ich jetzt gerade nicht, welchen Satz du genau meinst. Nein. Aber auf jeden Fall ist es so, dass Estragon ich eigentlich schon immer im Garten habe. Und ich finde das besonders befriedigend, weil das ist ein Kraut, was man überhaupt nicht totkriegt. Und im Frühjahr ist es fast das Erste, was wieder kommt, in größeren Mengen. Und es ist auch so ein bisschen unterbewertet. Ne? Also wer verwendet schon Estragon? Dabei ist es ein total tolles Kraut, aus dem man, es gibt ja Klassiker, die mit Estragon zu tun haben, wie eben so eine Bernese oder sowas oder auch so französisches, mit Estragon gedünstet, geschmortes Huhn oder so. Das ist eigentlich ein total tolles Kraut, das aber viel zu wenig Aufmerksamkeit kriegt. Insofern, manchmal habe ich dann so einen ganz kleinen missionarischen Impuls, dass ich das Gefühl habe, das würde ich jetzt gerne ein bisschen fördern. Quitten auch zum Beispiel. Mhm.
Wo du jetzt gerade sagtest, die Melonenschalen sind jetzt dann von einer Kollegin inspiriert. Ist das, was mir aufgefallen ist, und das soll gar nicht blöd klingen, das ist nämlich auch in deinem Buch drin, ist Chili Crunch. Im Moment ist in jedem Buch ein Chili Crunch drin. Wie kommt es zu solchen Moden? Ist das... Habt ihr euch abgesprochen alle, oder? Also bei Melzer und Granditz und alle.
Also wenn das jetzt wirklich eine Mode ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass David Chang schuld ist, weil der verkauft eins und der ist ja extrem prominent. Insofern, das kann schon sein, dass der da irgendwo ein Auslöser ist. Aber wenn man es jetzt breiter einsortieren will, dann gibt es ja einen starken Trend zu so Gerichten, in denen sehr viel Umami ist und wo man irgendwie so was bisschen Knuspriges auf weiche Sachen drauf tut. Ist ja immer ein guter, also es ist ein toll guter Effekt. Muss nicht alles voll Umami sein, es muss auch nicht alles knusprig sein, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man manchmal gut nutzen kann. Und das Chili Crunch fällt dann natürlich total in die Richtung. Und bei uns war es jetzt tatsächlich, oder bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass einer meiner Mitarbeiter kam aus New York und hatte 10 Gläser von diesem Chili Crunch von David Chang da mitgebracht und hat mir auch eins mitgebracht. Und das fand ich super. Aber wenn man da die Zutatenliste liest, dann ist es schon nicht mehr ganz so super. Und schon dachte ich einfach, das ist ja jetzt nicht kompliziert. Also man kann das sicher leicht selber machen. Dann habe ich es ein paar Mal selber gemacht. Und ich finde, das gehört schon zu den Rezepten, wo sich das lohnt, das nicht zu kaufen. Erstens, weil es teuer ist. Und zweitens, weil man es in dem Moment, wo man es selber macht, auch besser macht.
Und es hält ja auch lange eigentlich, ne?
Und dann hält es auch nicht. Also es ist, wenn das knusprig ist und die Knoblauchscheibchen genau die richtige Röstung haben, dann hält es auf jeden Fall einige Wochen ohne Kühlung. Das erstaunlich lange, finde ich, für was in Öl schon erhitzt wurde. Mhm. Aber es hält eigentlich tatsächlich ganz gut. Ja.
Genau. Du fotografierst auch, bist Food-Fotograf in deiner Agentur. Jetzt gibt es zu vielen Rezepten, fast jeden, ich weiß jetzt nicht, habe ich jetzt keine Prozentzahl ausgerechnet, gibt es einen QR-Code, der führt zu einem Stop-Motion-Rezeptvideo.
Hier ist es.
Kannst du was darüber erzählen? Warum diese Art Videos, warum diese Stop-Motion-Art, warum, wie kam es dazu?
Ich glaube, ich habe es einfach mal mit dem Handy ausprobiert. Bei irgendwas, was ich gar nicht mal im Studio gemacht habe, sondern zu Hause. Und hatte dann das Gefühl, einerseits ist es einfacher, als jetzt ein richtiges Rezeptvideo so zu machen, dass es nicht blöd ist. Also, es ist einfacher, ein gutes Stop-Motion-Video zu machen, als ein gutes Rezeptvideo. Aber der entscheidende Grund ist, dass ich finde, dadurch, dass man da so zaubern kann und Sachen weglassen kann und so kleine, so unerwartete Elemente einbauen kann, da kriegt es halt so diesen Charme, den manchmal auch so alte Stop-Motion-Sachen im Fernsehen hatten oder so. Also es ist glaube ich, so ein bisschen, hat es auch ein kleines romantisches Gefühl gehabt am Anfang. Und
Wie würdest du deinen Fotostil bezeichnen? Wir haben ja bei uns im Podcast versuchen wir auch immer auf die Fotografien einzugehen. Das fällt ja immer relativ schwer, zumindest als nicht ausgebildeter Bildmensch. Wie würdest du deinen Fotografiestil bezeichnen?
Also es ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, wenn ich jetzt für Kunden Werbesachen fotografiere.
Klar. Bleiben aber wir bei jetzt, dem Buch und das, was man aus dem Magazin vielleicht kennt oder aus deinem Buch. So, ne?
Also ich würde sagen, vielleicht kann man sagen, minimalistisch natürlich. Also es ist jetzt nicht überdekoriert, was ich mache und es gibt im Grunde, also wir kochen natürlich schön, aber es gibt kein Foodstyling. Ne? Also wir kochen die Sachen, fotografieren sie und dann essen wir sie zum Mittagessen.
habe eine Frage zu deiner Vita. Du hast erst eine Kochausbildung gemacht und hast dann Architektur studiert. Und dann doch wieder Koch, und zwar High Level gemacht. Wie kam es dazu?
Ja, ich hatte halt einige Jahre in so Sternrestaurants in Europa gearbeitet. Und dann hatte ich da irgendwie das Gefühl, wenn ich mir jetzt da was neues Rezept einfallen lasse, dann muss ich das erst 3000 Mal kochen, bevor ich mir wieder noch ein neues Rezept entwickle. Und das fand ich so ein bisschen zu wenig. Und dann wollte ich eigentlich nur mal ein, zwei Jahre studieren, um ein bisschen frischen Wind ins Gehirn zu kriegen und dann weiter kochen. Und dann hat mir das aber Spaß gemacht. Und dann habe ich es halt fertig studiert. Ich habe jetzt nie Häuser gebaut, aber immerhin habe ich es fertig studiert. Und das musste ich aber ja irgendwie finanzieren. Und jetzt in einer Restaurantküche, das ist schwer mit so einem Studium zu kombinieren. Aber Foodstyling, dachte ich mir, das geht gut und ging auch gut. Und dann ist es so, im Laufe der Jahre hat sich dann in Richtung Foodfotografie und Kolumnist weiterentwickelt.
Und die Frage, die sich anschließt, konntest du für deinen Job jetzt aus deinem Studium was mit rausnehmen? Hat dir irgendwas gebracht, was Architektur und Kochen irgendwie verbindet, wo du sagst...
Also es ist natürlich ein bisschen aufwendig, jetzt Architektur zu studieren, um das zu machen. Aber im Endeffekt schon. Ne? Weil also erstens lernt man bei der Architektur, schult man ja sehr seine Wahrnehmung und seinen Blick für Äußerliches. Mhm. Aber ich glaube, was fast noch wichtiger ist, oder was jetzt für mich besonders wichtig ist, ist, dass ich finde, dass jedes Rezept ist ja auch ein kleiner Entwurf. Und wenn ich das auf eine gute Weise mache, dass das nicht nur irgendwie am Ende schmeckt, sondern dass da auch irgendwie ein Gedanke drin ist und ein ästhetisches Konzept, was jetzt nicht nur das Bild betrifft, sondern auch das Innere von dem Rezept. Mhm. Das, glaube ich, kommt, oder dabei hat mir mein Studium auf jeden Fall geholfen, da irgendwie einfach klarer zu denken, wenn ich ein Rezept entwerfe.
Der Gedanke dahinter, dass man einfach, okay.
Ja. Apropos Ästhetik, was ist das denn für ein Verhältnis zum Sauerteig, den wir sogar Jennifer Lilly nennen? Das möchte ich wissen.
Also,
schwierig, darf man so offen drüber sprechen?
Also es gibt tatsächlich, Sauerteige gibt es schon sehr lange in meinem Keller. Mhm. Und jahrelang habe ich immer halt so ein bisschen so ein Sauerteigbrot gebacken, alle zwei Wochen. Und alle waren damit zufrieden. Und nach dem Backen habe ich dann den Teig wieder in den Kühlschrank gestellt. Und das war entspannt. Und dann, aber da hätte ich nie irgendwas drüber geschrieben, weil ich dachte, also jetzt mit Sauerteig backen, das ist ja sowas Abseitiges, das will überhaupt niemand lesen außer mir, das braucht es nicht. Und dann während der Pandemie ist es ja plötzlich
großes
zu einem großen Thema geworden. Und kurz vorher hatte ich irgendwie so das Projekt angefangen. Ich wollte ein Sauerteig-Dinkelbaguette backen. Einfach, weil ich es halt wollte. Und weil ein Freund von mir ist ein guter Bäcker, der nur mit Dinkel bäckt. Und dachte ich, das, was der kann, das will ich jetzt auch lernen. Das probiere ich jetzt mal auch. Und das war dieses Projekt Dinkelbaguette war der Anfang eines sehr langen, steinigen Weges mit vielen Frustrationen, weil das einfach nicht so leicht ist. Und gerade mit dem Dinkel, das habe ich irgendwie völlig unterschätzt, was der für besondere Eigenschaften hat. Und dann habe ich einfach versucht, im Laufe der Zeit halt die Einflüsse, die auf den Teig, die ich verbessern kann, halt auch zu verbessern. Insofern wird der Sauerteig halt jetzt nicht mehr rausgeholt, wenn ich ihn brauche, sondern er ist immer bei 27 Grad in seinem Eckchen, wird zweimal am Tag gefüttert, damit er einfach im optimalen Zustand ist.
So hat jeder seins. Darf ich fragen, wie alt denn dieser Sauerteig? Ich kenne ja Bäcker, die haben Sauerteige, die sind 10, 20 Jahre alt tatsächlich. Wie alt ist denn Jennifer Lilly?
Ja, also um die Wahrheit zu sagen, Jennifer Lilly ist kurz nach der Volljährigkeit verstorben. Inzwischen
Das tut mir leid. Sind wir ein Tränchen verdrückt.
Ja, es gab Tränchen, aber inzwischen sind Claudias Töchter am Start. Sie arbeiten eigentlich zurzeit sehr gut.
Über noch ein Zitat bin ich gestolpert, das fand ich nämlich spannend. Du schreibst in dem Buch, in der Küche muss dann die Temperatur zum Anbraten heiß genug sein. Es ging da um die Rouladen. Damit die Rouladen nicht anfangen zu dünsten, die darf auch nicht zu hoch sein. Scharf anbraten wäre falsch, wie übrigens fast immer. Das gemütlich brutzelnde Geräusch in der Pfanne oder Schmortopf ist der beste Anzeiger für die richtige Temperatur. So, ich glaube ja, dass es ein Riesenfehler ist, von sehr, sehr, sehr vielen Hobbyköchen prinzipiell viel zu heiß anzubraten.
Ja, glaube ich auch.
So, und jetzt möchte ich von dir wissen, wann wird denn überhaupt mal scharf angebraten?
Züricher Geschnetzeltes.
Das wird scharf angebraten.
Ja. Bam! Klar, weil das zieht sofort Wasser, ganz schnell zieht das Wasser und dann kocht das Fleisch. Und dann kannst du es eigentlich in die Tonne schmeißen, weil,
Das ist zäh.
Halt. Das ist zäh. Mhm. So, also die Frage würde ich gerne beantworten. War eine Frage für mich eigentlich.
Ach du, bist Und wie ist es beim Steak?
Ja. Steak, stimmt.
Ist genauso. Also es darf natürlich nicht dünsten, aber es ist besser, wenn es so langsam vor sich hin karamellisiert, sodass man dem gerne zuschaut und dem gerne zuhört und es gut riecht und nicht, dass da so scharfe Sachen aus der Pfanne kommen, tut dem Steak nicht gut.
Ja, weil immer wieder ist ja in Haushaltsküchen, dass die Brandmelder anschlagen oder so, weil ein Fiasko in der Küche los ist. Ich glaube, das ist ein großes Thema, dass viele einfach alles auf 10 oder Powerstufe und dann das Fleisch dort verbrennen.
Ja.
Jeder hat ja so sein Kochwerkzeug, ne, zu Hause. Die eine sagt, er hat eine Pfanne. Der andere sagt, er hat sein Kochmesser. Hans hat eine handgeschmiedete Bonsai-Pinzette.
Ja.
Das ist ein Brüller. Dazu möchte ich mal gerne.
Soll ich es euch zeigen?
Ja, bitte. Ja, obwohl, dann sehen wir die aber keinen anderen. Jetzt kommt die handgeschmiedete Bonsai-Pinzette. Wo ich das gelesen habe, ich habe gedacht, das ist wirklich unfassbar. Es hat ja jeder so seins. Ich hätte jetzt gesagt, ich habe eine tolle Pfanne oder ich habe wirklich ein schönes Messer, was ich immer in die Hand nehme. Aber eine Bonsai-Pinzette. Hast du eigentlich eine Pinzette, Gregor?
Ja.
Echt? So eine,
ja.
Ich kenne ja einen guten Freund von uns beiden, der kocht auf Mallorca. Der steht immer am Pass mit so einer Pinzette, wo er nochmal dekoriert tatsächlich. Guck, da kommt der Hans mit seiner. Jetzt pass auf.
Ja, jetzt
kommt
und?
Die Pinzette. Jetzt kommt.
Ah, okay. Okay.
Also das, ich glaube, man sieht schon, die ist sehr leicht zu bedienen.
Ja. Mhm.
Obwohl sie wahnsinnig stabil ist.
Okay.
Und vorne hat sie einen guten Grip. Das heißt, da kann man wirklich sehr zart damit arbeiten und trotzdem zupacken. Das finde ich.
Schön. Und dieses Gerät begleitet dich durch deine kulinarischen
Also ich habe sie schon mal verloren. Also ich habe jahrelang gesagt, wenn die Pinzette kaputt geht, dann muss ich in Rente gehen, weil ich kann einfach nicht ohne die Pinzette arbeiten. Und dann haben wir mal am Starnberger See am Strand fotografiert und danach war die Pinzette weg. Und dann musste ich aber trotzdem meine Miete zahlen und musste dann ohne Pinzette arbeiten und es war nicht schön. Aber nach einem halben Jahr hat der Sohn von der Frau, die auf dem Grundstück gewohnt hat, hat die Pinzette wiedergefunden.
Ah, wow.
Insofern dann war wieder alles gut.
Wo kommt sie denn eigentlich her?
Aus Japan. Also die gab es mal bei Manufaktum vor langer, langer Zeit. Mhm. Und
Du bist so ein bisschen Japan-affin, ne? Also Italien auf jeden Fall, aber man hat doch immer wieder so japanische Anflüge oder asiatisch, sage ich mal. Aber ja, doch. Oder
also, täuscht das? Also das Kochen aufgehört, hatte ich tatsächlich mit so einer Arbeitshypothese. Also das Kochen in Restaurants habe ich aufgehört mit der Arbeitshypothese. Ich studiere jetzt Japanisch und dann mache ich eine Kochschule in Tokio auf. Okay. Und ich war allerdings bis heute noch nicht in Japan.
Okay.
Hat nicht geklappt. Aber wo ich mich zum Beispiel super auskenne und auch schon oft war, ist in der vietnamesischen Küche. Insofern, das ist schon ein großes Interesse für sowohl die vietnamesische als auch die japanische und koreanische Küche und sowas. Das interessiert mich schon sehr. Was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, ist mit den Zutaten. Also so Sachen wie diese ganzen Würzsachen, die kann man ja teilweise zum Glück gut selber machen. Und es macht auch Spaß, mal so ein Miso selber anzusetzen oder auch so Shoyu-Soßen oder sowas.
Miso-Rezept ist ja auch im Buch, nur um es nochmal kurz zu erwähnen.
Ja. Ich finde, das ist das Rezept, was jeder mal machen sollte. Wenn man da gar nichts anderes macht, das ist jetzt ja auch nicht unbedingt von mir, sondern Miso macht man halt einfach so.
Gut, dann werde ich das mal ausprobieren.
Unbedingt, ja.
Was man auch, apropos einmal machen, wir hatten letztens Tim Melzer bei uns auch im Podcast und der sagte, Wursten wäre in Kochbüchern unnötig, weil das würde jeder eh nur einmal im Leben machen und dann nie wieder. Jetzt ist ein Wurstrezept bei dir im Buch drin. Ich habe es auch einmal gemacht in meinem Leben. Warum sollte ich das nochmal machen?
Also ich mache das jetzt auch nicht oft.
Ja.
Aber ich habe mir mal auf eBay eine sehr schöne uralte Wurstmaschine gekauft. Also es macht Spaß, es zu machen. Und
Das ist natürlich ein Grund, wenn man eine geile Maschine hat, macht Spaß.
Du hast ja auch einen Thermomix. Ne?
Also die Würste werden besonders gut. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es gibt natürlich auch Metzger, die wirklich gute Würste machen. Aber das ist schon was, wo die selber gemachte Variante relativ leicht besser sein kann als die man kaufen kann. Das ist schon mal das eine.
Aber wegen der Wertigkeit der Zutaten oder warum?
Deswegen und auch, weil man selber bestimmen kann, wie man es würzt. Beides eigentlich. Ja.
Ich habe es seinerzeit übrigens im Spritzbeutel gemacht, in einer großen Tülle.
Schwierig.
Das geht super.
Geht super?
Ja, mit einer großen, mit diesen Profi-Spritztüllen, mit die so beschichtet sind, die mehrfach verwenden. Mit einer großen Tülle, da kriegt man auch den ganzen Darm drüber, das geht super.
Mit einer Person oder mit einem
der Zieht? Ich war alleine, das geht. Das geht super.
Ah, cool.
Ja, das ging echt gut.
Mit einem Wursthüllenvorsatz für Spritzbeutel.
Ja, es gibt ja so große Tüllen. Ich weiß nicht, es ist keine ganz normale, so eine Gastro-große für weiß ich nicht was. Ne? Es gibt verschiedene Tüllen. Ja. Das ging gut. Das ging wirklich gut. Und das war das eine Mal. Aber vielleicht werde ich das auch nochmal.
Unbedingt, ja. Aber ich finde, dass selbst wenn man es nur einmal macht, dann sollte man es eher mit einem Spritzbeutel und der Tülle machen, als jetzt sich eine Maschine dafür zuzulegen. Ja. Aber trotzdem versteht man dann ein bisschen mehr, wie so eine Wurst halt entsteht. Und das ist doch wichtig.
Ja, also ich konnte auch sehr beeindrucken damit bei den Gästen, dass man sagt, ich serviere Currywurst und die habe ich selber gemacht. Das gab schon auch ein großes Hallo.
Ja.
Ne? Das als Kochbuchsammler muss man sich mal vorstellen.
Ja, gut. Nee. Schweig still, ich mache dich gleich auf News. So. Wie kommt man, Milch? Hast du noch?
Nein, eine generelle Petto? Abschlussfrage haben wir ja.
Das ist so.
Möchtest du sie stellen?
Bitte. Nee, stell du sie.
Du bist gerade im Fluss.
Ja gut, okay. Wir fragen mal nach einem Buch, was besondere Bedeutung hat. Entweder ein Tipp für alle oder ein Kochbuch, was eine besondere Bedeutung hat für unseren Gesprächspartner.
Ja. Kochbuch.
Ja.
Profumi di Sicilia.
Oh. Das müssen wir sofort googeln. Oder hast du, obwohl nein, das ist ja, Gregor muss das nicht googeln, oder?
Nein, kenne ich nicht. Wie heißt das?
Auch nicht.
Profumi di Sicilia.
Nee, ist das ein deutsches Buch? Gibt's das in Deutschland? Nee.
Das gibt es in einer Buchhandlung in Mordeka. Zwischendurch konnte man es auch mal bestellen, aber dann gab es wieder 15 Jahre nicht mehr und dann habe ich mir, als man es dann mal wieder kurz bestellen konnte, nochmal zwei Exemplare extra bestellt für den Fall, dass irgendwas passiert.
Aber gibt es das auf jeden Fall, Deutsch das ist das, ein, oder ist das nur Italienisch?
Das ist sizilianisch-italienisch, also okay. zweisprachig
okay.
sozusagen.
Okay. okay.
Und der Autor ist, glaube ich, kein Koch, sondern eher so...
Giuseppe Coria.
Genau. Mhm. Also ich weiß nicht, ob Ethnologe das richtige Wort ist oder Volkskundler. Oder also auf jeden Fall ja. Habe ich eine Zeit lang in Sizilien gekocht. Mhm. Das war wahrscheinlich der schönste Arbeitsplatz meines Lebens. Das war so auf einem Felsen, 70 Meter über dem Meer. Mein Arbeitsplatz war draußen. Dann bin ich morgens da hingekommen, habe mir erstmal einen Espresso geholt, mich auf meinen Arbeitstisch gesetzt, aufs Meer geguckt und überlegt, was ich da an dem Tag kochen wollte. Und das war, also das hat mir sehr gut gefallen und auch die Atmosphäre mit den Leuten, die mir da begegnet sind in dem Restaurant und drumherum, das war irgendwie eine gute Zeit. Und dieser Giuseppe Coria hat halt wirklich sehr tiefgehend alles, was es da an sizilianischen Rezepten in verschiedenen Dörfern und so gibt, gesammelt. Mhm. Mit fast keinen Bildern, also es ist eher wie so ein Kochbuch aus den 70er Jahren oder sowas. Es gibt so 20 Seiten, wo Fotos sind und der Rest ist Text. Mhm. Und die Texte sind jetzt auch nicht mit besonders genauen Mengenangaben oder so, sondern es steht halt da drin, wie das gemacht wird und woher es kommt. Es ist eigentlich immer eine Einordnung, zu welcher Gelegenheit das Rezept gemacht wird, bei welcher Festivität oder sowas. Und das schaue ich nach wie vor ziemlich oft rein. Okay. Also.
Wie ist das als Deutscher auf Sizilien? Wird man da sofort akzeptiert als Koch? Oder muss man sich da erstmal beweisen? Oder war das gar kein Thema?
Also ich kam von Marchesi nach Sizilien und das war damals das beste Restaurant in Italien. Okay. Insofern war das kein Problem. Und
das wusste man dann auch?
Das wussten wir okay. auch, ja.
Ja, gut. Ja. Na, dann geht's wahrscheinlich.
Also trotzdem ist es natürlich eine Gesellschaft, wo auch heute noch die Familienzusammenhänge viel wichtiger sind als die Freundeszusammenhänge. Und da bin ich natürlich nicht reingekommen. Ich fand es manchmal bei so Festen faszinierend zu sehen, wie so diese Großfamilie funktioniert. Aber es war mir dann schon teilweise eine Faszination von außen. Ne? Also ich habe mich schon wohl gefühlt, aber es ist eine enge Gesellschaft, die anders funktioniert.
Hatte ich das. Hans, ich danke dir sehr. Oder gibt es noch irgendwas, was du unbedingt noch loswerden musst über das Buch?
Nee, es sind viele Dinge zum Ausprobieren.
So heißt es ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Der Nachkochreflex ist oft da. Ist
gegeben.
Ja, ja, das ist gegeben.
Absolut, ja.
Ja. So, herzlichen Glückwunsch dazu.
Ganz lieben Dank.
Lieben Dank.
Ich danke euch.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Und bis zum nächsten Buch.
Genau.
Immer wieder Italien.
Es kommt ja jetzt auch wieder ein, das wollen wir jetzt so viel noch nicht verraten, weil das kommt erst im Juni, glaube ich. Ich glaube, es ist im Juni. Ja, auch wieder ein neues Italienbuch.
Juni.
Gut, also dafür fahren wir tatsächlich nach, wir fahren nach Koblenz dafür. Ja. Aber mehr verraten wir nicht.
Nee.
So, mal gespannt, ob es da was Neues gibt.
Ja.
Aber ich finde, es gibt immer was Neues. Ich hatte ja auch letztes Mal bei der letzten Sendung bei dieser Amalfi-Geschichte. Ich fand das großartig. Ich koche jetzt noch draus. Also es ist richtig gut.
Gut.
Manchmal gibt es so kleine Überraschungen.
Ja.
Weißt du? Wie jetzt. Ja, in dieser Sendung.
Zum Beispiel. Oder magisch. Wie, ja, genau. Oder wie
so meine ich doch.
Das magische Pistaziencreme.
Magische Zitronencreme.
So, ja.
Oder das, Pistaziencreme.
Die passt ja auch.
Wahnsinn. Also, ich bestelle das jetzt.
Gut, ich bestelle das.
Pistazienmus. Alles. Genau. Ja, dann.
Das war's für dieses Mal.
Absolut.
Ne? Die Links zu der Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de, unserer Homepage. Da gibt's auch immer ein paar Rezepte aus den Büchern. Mhm. Auf Insta, Facebook sind wir auch unter Kochbuchcheck zu finden und freuen uns da über eure Nachrichten und sagen tschö und adieu.
und immer lecker bleiben.
So ist es.
Ist's. So ist's. So, was gibt es heute außer
nichts,
der...
Nichts, wir gehen essen, Patrick.
Das ist richtig.
Italienisch übrigens.
Übrigens gehen wir heute Abend italienisch. Verrückt. Mit einer ganzen Crew sozusagen.
Ja, ja. Mit vielen Menschen gehen italienisch.
Menschen gehen italienisch. Ja.